Wie stellst du dir den Himmel vor? Wenn du dir Gedanken machst, und ich gehe davon aus, du erwartest, dass du in den Himmel kommst. Was denkst du, was dich da erwartet? Ich möchte das nicht als rhetorische Frage an den Anfang stellen, sondern ich möchte dich ermutigen, wenn du magst, alles freiwillig hier, wenn du magst, dreh dich doch zu deinem Nachbarn, entweder links oder rechts, und tauscht euch doch kurz zwei, drei Minuten aus. Wie erwartest du den Himmel? Wenn du magst. Sonst entspann dich, wenn du nicht magst, dann kannst du einfach auch für dich die Zeit genießen. Schön, ich freue mich, dass ihr euch so rege austauscht. Ich glaube, der Himmel ist echt etwas, was wir erwarten sollen, weil in ein paar Jahren werden wir dort sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass es ein Ort ist, auf den wir uns freuen, von ganzem Herzen. Okay, das wird gar nicht so richtig eigentlich das Hauptthema sein, aber es war mir wichtig, einfach damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Technik, kannst du die Dingspräsentation starten? Genau, das Thema wird sein, Jesus ist genug. Und ich habe bewusst ein Ausrufezeichen gemacht und ein Fragezeichen. Ich mag es ein bisschen zu provozieren, weil es ist relativ einfach, hier vorne zu stehen und zu sagen, Jesus ist genug. Steht auch so in der Bibel, kann man so aus der Bibel rauslesen, ist auch die Wahrheit. Nur ist es in deinem Alltag und meinem Alltag die Realität? Ist es das, was wir wirklich dann auch erleben? Oder ist es nicht manchmal eher so, also manchmal bin ich eher so beim Fragezeichen, Jesus sollte eigentlich genug sein, aber ich freue mich trotzdem viel mehr auf die Sportschau oder auf irgendwie auf den Urlaub oder irgendwie auf was auch immer dir dann auch Freude macht. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, aber ich glaube, Jesus wünscht sich so sehr, dass er genügend ist für dich und für mich. Und das ist mein Herz. Ich habe jetzt irgendwie, ich muss mal kurz hier. Technik. Okay, ich kann es ja nicht sehen. Technik, die begeistert. Gut, okay. Es ist niemals meine Absicht, dass ich euch sage, okay, ihr müsst hier noch mehr und da noch intensiver und das dürft ihr gar nicht mehr machen, sondern meine Absicht, meine Sehnsucht ist es, zu werben. So wie Paulus es hier macht in 2. Korinther 11, Vers 2, da sagt er, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, die Gemeinde, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe auch ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Und das ist mein Wunsch für diese Predigt, euch Jesus schmackhaft zu machen. Ich glaube, diesen Jesus, den wir mal im Himmel erleben werden, das ist nicht irgendwie so, nur so etwas, eben, was weit weg ist, aber wir sind hier mit unseren Problemen beschäftigt. Ich glaube, dieser Jesus möchte in unserem Leben Teil sein. Er möchte uns erfüllen. Er möchte nicht nur eben so ein Termin sein in unserem Terminkalender, wo wir am Morgen uns Zeit nehmen, hoffentlich, oder am Abend, wann auch immer, und in seinem Wort lesen oder hier im Gottesdienst sein. Er möchte alles durchfluten, alles durchdringen, was wir machen. Und so wie es in diesem Vers heißt, das ist eine Braut, also der Paulus vergleicht die Gemeinde mit einer Braut, die sich auf ihren Bräutigam vorbereitet. Und es gibt für die Braut nur einen Mann und der ist Jesus. Und das wünsche ich mir für uns auch, dass wir uns nicht verlieren in so Nebensächlichkeiten, sondern dass wir auf Jesus fokussiert sind. Und das soll mein Herz sein. Ich hoffe, das kommt auch durch in dieser Predigt. Und ich merke, ich habe gekämpft und gebetet im Vorfeld, weil ich merke, ich kann viele Worte machen hier oben, aber wenn der Heilige Geist nicht in euren Herzen wirkt, dann gehen die Worte hier rein und da wieder raus und ihr geht zu der Tür wieder raus, wo ihr reingekommen seid. Es war hoffentlich eine gute Zeit, aber in eurem Herzen hat sich nichts getan. Und mein Herzenswunsch ist wirklich, dass der Heilige Geist in deinem Herzen etwas tut durch das, was ich hier vorne sage. Dankeschön. Okay, also ich habe einen... genau. Ich finde es cool, wenn dir auch ein bisschen Response gibt. Ihr müsst nicht, aber es hilft, wenn man hier vorne steht. Gut. Denn die Verse, die ich dieser Predigt auch ein bisschen zugrunde gelegt habe, stehen in Epheser 5, 25 bis 33. Wir lesen hier Folgendes. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Yes, dazu. Genau. Also es wird auch ein Wort für die Männer sein, wie ihr seht. Okay, schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Ganz kurzer Einschub, ich wünschte mir, viele Kulturen würden auf die Bibel hören, weil meistens verlässt die Frau die Familie, ihre Eltern und geht zu ihrem Mann und dann ist sie unter der Knute der Schwiegermutter und das macht viele Probleme. Wenn der Mann zu seiner Frau, der Familienfrau zieht, ist viel besser. Okay, hat nichts damit zu tun, aber hinter diesem Wort verbirgt ist viel Wahrheit drin. Amen. Ist viel Wahrheit drin. Okay, ich bin vom Thema abgewichen, ich sehe es. Aber jetzt kommt der Hauptpunkt. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch... Nein, noch ein zurück. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Jetzt dürfen wir nicht Amen sagen. Doch, natürlich. Okay, ein bisschen Spaß muss sein. Vers 32. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Paulus vergleicht hier die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau mit der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und wie wir es dann im folgenden Vers auch sehen, steht da auch am Anfang, doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Denn die Gemeinde ist ja nicht irgendwas Abstraktes. Die Gemeinde ist auch nicht dieses Gebäude oder eine Kirche. Die Gemeinde sind wir, die Versammlung der Heiligen. Also es gibt diese Beziehung zwischen, also der Paulus stellt hier die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, der Beziehung zwischen Mann und einer Frau gegenüber. Und ich glaube, da ist echt ein Geheimnis und auch ein Schlüssel drin, oder da sind einige Schlüssel drin, die in dieser Beziehung sind. Weil oft sehen wir das so ein bisschen abstrakt getrennt, aber ich bin überzeugt, da ist sehr vieles drin, was uns hilft in unserem heutigen Leben. Übrigens noch einen kleinen Teaser, ich habe noch in dieser Predigt einen Special Guest eingeladen, das wird noch kurz eine kleine Überraschung geben. Genau. Ah, jetzt. Hä? Aber trotzdem bitte mir zuhören. Okay. Ich möchte euch mitnehmen in diese Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, beziehungsweise Christus und uns persönlich, wie auch Mann und Frau. Nein, so schnell geht es nicht. Das ist nicht. Okay, einmal ist gut. Ich glaube, in dieser Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe, da ist Verbindlichkeit drin. wie wir das auch sehen in diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Und ich glaube, der Paulus ermutigt uns, dass wir, so wie wir, dass wir in der Ehe, in dieser Verbindlichkeit leben. Ehe ist der Gedanke Gottes für diese Beziehung, oder für die höchste Beziehung, sage ich mal, auf Erden. Dass wir wirklich in einer verbindlichen Beziehung zueinander sind und nicht nur so, okay, wir gucken mal, wie lange es gut geht oder wir haben einen so Lebensabschnittspartnerschaft. Nein, Gott möchte, dass wir als Mann und Frau, bis dass der Tod uns scheidet, zusammen sind und wirklich in dieser Verbindlichkeit gemeinsam leben. Weil, und da kommt wieder dieser Vergleich mit Gott, auch als du dein Leben Gott gegeben hast, hat Gott einen Bund mit dir geschlossen und er hat gesagt, hey, ich bin dir treu, egal was kommt, egal was passiert, ich bin dir treu. Und ich glaube, das ist echt auch die Hoffnung, die wir haben dürfen als Menschen grundsätzlich. Wir wissen, Gott ist uns treu und seine Treue ist nicht an unsere Laune oder an unsere Probleme gebunden, sondern er hat sich verbunden mit uns in diesem Bund, dass wir wirklich immer bei ihm sein werden. Und der zweite Punkt hier, oder nach der Schrägstrich, sich selbst sterben. Ich glaube auch, wenn wir echt in eine Ehe, eine gute Beziehung führen wollen, dann müssen wir auch bereit sein, von unserem Ich zu sterben, auch mal zurückzutreten, mal Dinge zu machen, also der Mann Dinge zu machen, die vielleicht die Frau lieber mag und umgekehrt. Ich glaube, das ist wichtig für diese Beziehung. Gott möchte, dass wir das lernen. Und letztlich ist er unser Vorbild, weil Jesus hat sich hingegeben. Das war nicht bequem, das war nicht angenehm, was er gemacht hat. Aber er hat es gemacht aus Liebe zu uns. Eine Ehe da spielt Treue eine große Rolle. Ich meine, wenn du geheiratet hast, dann hast du auch vor Gott und den Menschen gesagt, ich werde dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet, in guten wie in bösen Tagen und in schlechten Tagen. Und diese Treue, also zumindest was jetzt unsere Beziehung betrifft, die gibt uns Sicherheit. Weil ich weiß, wenn ich mal für ein paar Tage wegfahre, meine Frau wird mir treu sein und umgekehrt. Und das gibt mir, also es ist ganz anders, wenn ich jetzt irgendwie wegfahre und keine Ahnung, was sie macht zu Hause. Natürlich weiß ich nicht alles, aber ich weiß, dass sie nicht plötzlich mit einem anderen Mann dann ins Bett springt. Ich weiß das, weil wir es uns besprochen haben und weil wir auch versuchen, da offen drüber zu reden. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch Männern geht. Also ich merke, wir Männer sind oft in Gedanken schon versucht und ich habe gemerkt, dass es hilft, wenn wir da auch da offen drüber reden, wenn ich auch mal sage, du, jetzt habe ich da und da meine Kämpfe. Ich habe da leider auch schon Lehrgeld zahlen müssen, weil es ist nicht immer schlau, alles zu sagen, was man denkt oder alle Versuchungen da der eigenen Frau mitzuteilen. Und trotzdem diese Offenheit, diese Transparenz, die schafft auch Vertrauen, weil dann auch der Partner weiß, okay, er erzählt mir auch, wenn er Kämpfe hat und tut nicht so, als sei er der Überflieger. Aber diese Treue, die gibt Sicherheit. Und ich glaube, wenn wir Kinder hätten, wäre es noch mal anders. Weil die Kinder brauchen Sicherheit. Die müssen wissen, wenn sie nach Hause kommen, dann ist Mama und Papa da. Und das fällt vielleicht gar nicht so auf, wie wenn Mama oder Papa plötzlich weg sind oder vielleicht ab und zu mal weg sind, weil sie plötzlich eine andere haben oder einen anderen. Und das Verrückte ist ja, das ist alles auf der irdischen Ebene, aber das betrifft unsere Beziehung mit Gott, dem Vater. Also wenn dein Vater nicht zu Hause war oder dein Vater gewalttätig war, warum sollst du Gott im Himmel, den du nicht siehst, vertrauen? Warum soll der nicht auch so sein? Und darum glaube ich, ist es auch so ein Aufruf und ich hoffe, dass es nicht eine Drohung ist, sondern ich möchte dich ermutigen, lass uns für die Menschen um uns herum und für unsere Kinder, lasst uns ein Vorbild sein, wie wir miteinander umgehen, damit auch sie den Vater im Himmel einfacher und besser lieben dürfen. Yes, Amen. Schutz vor Versuchungen. Persönlich bin ich überzeugt, dass die Beziehung, die ich mit Gott habe, einen großen Einfluss hat auf die Beziehung, die ich mit meiner Frau habe. Ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich bin überzeugt, dass es so ist, weil wenn ich sagen kann, wie am Anfang dieser Frage, Jesus ist genug, wenn ich aber ein Fragezeichen bin und sage, Jesus ist genug, naja, ich sag's, aber eigentlich erfüllt mich Jesus nicht. Eigentlich ist das nicht wirklich das, was mich befriedigt auch. Ich bin überzeugt, dann werde ich auch meine körperliche Befriedigung nicht nur bei meiner Frau suchen, sondern auch an anderen Dingen, in anderen Orten. Aber wenn Jesus wirklich mein Herz erfüllt, dann wird es mir viel leichter fallen, Versuchungen, die kommen und vor allem, ihr seht, ich spreche vor allem für Männer, sorry Frauen, aber ich denke, es gibt ein anderes Mal, wo Frauen dann hier auch aus ihrem Nähkästchen plaudern. Aber es gibt so viele Versuchungen, denen wir Männer ausgeliefert sind und ich glaube vielfach im sexuellen Bereich. Aber wenn Jesus mein Herz erfüllt, dann glaube ich, dass es so viel einfacher ist, diesen Versuchungen zu widerstehen und zu sagen, nein, interessiert mich nicht. Weil ich, nicht nur weil ich irgendwie besser oder schlauer bin, sondern weil Jesus mein Herz erfüllt. Und darum meine Ermutigung an dich, wenn du kämpfst an diesem Punkt, ich glaube, es ist effizienter, in die Beziehung mit Jesus zu investieren und zu sagen, ich verbringe Zeit mit Jesus und ich bringe dieses Problem Jesus, ich rede mit ihm drüber und ich verbringe wirklich Zeit in seiner Gegenwart. Es ist effizienter, das zu machen, als zu kämpfen gegen solche Gedanken und versuchen, dem auszuweichen. Ist auch wichtig, es braucht auch die Entscheidungen, die richtigen. Aber ich glaube, diese Beziehung mit Jesus bewahrt uns vor sehr viel Bösem. Auch weil diese Beziehung mit Gott uns Gemeinsamkeiten schenkt. Jesus sagt, wir sollen so werden wie er. Und wie können wir das? Nur wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Das ist wie in der Ehe. Du musst Zeit miteinander verbringen. Es geht nicht anders. Aber dann wirst du immer ähnlicher werden. Also wir erleben es ab und zu, wir erleben es immer wieder. Wir gucken uns etwas an und meine Frau sagt genau, was ich denke. Und ich denke, okay, woher weiß sie das? Interessanterweise funktioniert es nicht immer, da bin ich dann erstaunt. Aber ist doch so, oder? Wenn man Zeit miteinander verbringt, dann wird man ähnlich, dann gibt es Gemeinsamkeiten. Natürlich ist man immer noch unterschiedlich, aber man prägt sich gegenseitig. Und genauso ist es auch in der Beziehung mit Jesus. Wenn du Zeit verbringst in seine Gegenwart, wirst du ihm ähnlicher werden und das wird dich schützen vor Versuchungen und du wirst ein anderer Mensch werden. Und ich glaube, da möchte einfach uns dieser Text herausfordern oder aufrufen zu. Also ich ermutige dich wirklich, investiere in diese Beziehung mit Jesus. Ich glaube, ich sage das fast jedes Mal und trotzdem ermutige ich dich, lies in der Bibel. Also mich hat das neu ermutigt, als Alex Lind hier war von Open Doors, als er gesagt hat, wir lesen als Mitarbeiter von Open Doors einmal im Jahr die ganze Bibel durch. Das hat mich neu ermutigt zu sagen, jawohl, dann fange ich auch wieder an. Und ich möchte wirklich dieses Jahr wieder durch die ganze Bibel lesen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die ganze Bibel kennen und nicht nur ein paar unserer Lieblingsverse. Ich ermutige dich aber auch, such den Austausch mit ihm. Verbringe Zeit mit Jesus. Ich weiß nicht, wo ich stehen würde, wenn ich nicht jeden Morgen mehr Zeit nehmen kann mit Jesus. Aber das ist meine Art am Morgen, und vielleicht sagst du, weißt du, am Morgen, wenn ich aufstehe, ist hier oben alles Matsch und das ist irgendwie, das hilft nicht. Also ich kenne das auch, wenn ich morgens um 3 aufstehe, dann. Ich habe es auch schon versucht, wenn ich ganz früh aufgestanden bin, früher als Bäcker, dachte ich, okay, ich gehe einfach noch eine Stunde früher auf, aber das geht nicht. Vielleicht ist deine Zeit am Nachmittag oder am Abend, aber ich ermutige dich, such dir eine Zeit, wo du regelmäßig mit Jesus austauschen kannst. Finde eine Art des Austausches, die für dich passt. Gott spricht zu meiner Frau durch kleine Sachen in der Natur. Ich gehe durch den Wald, ich sehe das alles nicht. Ich gehe jetzt mit dem Tunnelblick da durch. Dafür spricht Gott durch Zahlen zu mir. Also ich sehe so oft irgendwie 11.11 Uhr oder momentan ist 12.11 Uhr, jetzt kommt dann gleich 12.12 Uhr. Gott spricht zu mir durch Zahlen und es sagt mir, hey, ich bin da für dich. Und das wiederum sagt anderen völlig nichts. Also ich ermutige dich, investiere in diese Beziehung mit Jesus. Es wird einfach dein Leben verändern. Und jetzt bist du vielleicht so aufgewachsen wie ich. in einem christlichen Elternhaus. Du kennst gar kein anderes Leben als dieses Leben mit Jesus. Also ich durfte in der Schweiz aufwachsen, in einem behüteten, guten Elternhaus. Es war nicht alles perfekt, aber es war echt gut und ich hatte tolle Eltern, die mir Jesus lieb gemacht haben. Ich habe nie was anderes gekannt. Ich ging in die Sonntagsschule, dann in die Jugendgruppe, in die Kirche. Ich habe da überall mitgemacht, ich war da mit dabei. Das war für mich völlig normal. Ich kenne kein Leben irgendwo jetzt in der Welt sozusagen. Ich war mir immer bewusst, dass ich eine eigene Beziehung mit Jesus haben muss. Das war mir schon klar. Interessanterweise, da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, einfach damit ihr mich vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt. Mir war immer bewusst, dass ich eine eigene Beziehung mit Jesus haben muss. Aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt oder lange Zeit nicht geklappt. Und wir waren als Familie in der Landeskirche und da gibt es halt gewisse Abläufe oder gewisse Strukturen. Und das eine ist die Kindertaufe. Und meine Eltern haben sich klar gesagt, wir lassen unsere Kinder nicht taufen, weil wenn jemand sich taufen lässt, muss der es selbst bestimmen können, ob er das möchte oder nicht. Ein Kind kann das nicht, also machen wir das nicht. Also wurden wir als Kinder eingesegnet oder einfach, ja genau, eingesegnet als Baby. Naja, 16 Jahre später kommt die Konfirmation. In der Landeskirche oder hier heißt es Unterrichtsabschluss. Konfirmation heißt Bestätigung. Du bestätigst deine Taufe. Naja, wenn du nicht getauft wurdest, da kannst du auch nichts bestätigen. Und also hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich nicht konfirmieren, aber das weiß auch nicht, das habe ich nicht geschafft, weil vielleicht war es einfach auch Gruppendruck. Ich meine, jeder macht das und so ganz nebenbei ist auch lukrativ. Und trotzdem, mich hat das echt in Gewissensnöte gebracht, weil ich meine, entweder lässt du das sein oder du lässt dich dann an der Konfirmation taufen. Das waren nur diese beiden Sachen, die es gab. Und meine älteren Geschwister, die haben sich taufen lassen dann, also taufen im Sinne, so wie die Kleinkinder, einfach mit Anstreichen von Wasser, während der Konfirmation. Und ich weiß noch, wir saßen da im Wohnzimmer, der Pfarrer kam, meine Eltern waren da. Und ich war einfach nicht bereit. Ich war ehrlich gesagt, ich war nicht bereit für die Taufe und ich habe mich 10-mal bekehrt und irgendwie, ich weiß nicht, es war einfach nicht dran, aber ich hatte nicht den Mut zu sagen, ich bin nicht bereit. Also habe ich es irgendwie durchgewürgt und ich war dann dankbar, dass ich es irgendwann hinter mich gebracht habe. Und ich habe 4 weitere Jahre gebraucht, bis ich dann in Australien am 24.12.1999, ja, schöne Zahl, ihr seht, Gott spricht in Zahlen zu mir, ob ich dann wirklich sagen kann, das war meine Bekehrung, das war der Ort, wo ich gesagt habe, Jesus, hier bin ich. Ich gebe mein Leben dir. Ja, danke. Ich hab so viel erlebt, aber jetzt, was den Glauben betrifft, finde ich, ist es nicht so, oder fand ich lange Zeit, es ist nicht so spektakulär. Ich habe nicht so das Zeugnis von, ich war in der Welt und ich habe das und das erlebt und ich war in der Dunkelheit und dann kam Jesus und hat mich rausgeholt. Und ich habe lange Zeit gekämpft damit. Ich dachte, eigentlich habe ich gar kein Zeugnis. Das ist doch irgendwie doch nichts. Bis da jemand kam und gesagt hat, hey, eigentlich haben genau solche Leute das größere Zeugnis. Und ich dachte, okay, das muss, glaube ich, unsere Gemeinde hören. Und darum habe ich die Person gebeten, ob sie nicht uns ihr Zeugnis erzählen kann und uns sagen kann, was wir verpassen, wenn nicht in der Welt sind. Elli, bitte komm und gib uns dein Zeugnis. Ich glaube echt, Elli trägt etwas, was uns als Gemeinde ermutigen kann, wirklich an Jesus dran zu bleiben.
Soll ich mich noch mal kurz vorstellen? Ich glaube schon, ja, weil vielleicht kennen mich ein paar nicht. Hi, ich bin Elli. Ich bin Missionarin bei Globe Mission und war das nicht immer. Deswegen hat Hans-Jörg total recht mit der Aussage, du musst nicht in der Welt sein, um das Beste, in der Welt gewesen sein, um das beste Zeugnis zu haben. Denn ich möchte euch ein kleines Stück mitnehmen in das, was ich mit Gott erlebt habe und wie Gott in mein Leben gekommen ist. Kurze Frage an euch, ich mag auch Interaktion. Wer von euch liebt es, angelogen zu werden? Ah, keiner. Ja, beste Voraussetzung, um euch mitzunehmen in das, wo ich unheimlich viel angelogen worden bin. Es fing nämlich schon an, als ich 8 war. Da ist mein Vater schwer krank geworden und ich durfte ihn über 1,5, fast 2 Jahre nicht sehen, weil er einen Gehirntumor hatte, der operativ entfernt wurde. Und in dieser Zeit habe ich immer nur gehört, Papa ist krank, Papa ist krank, Papa ist krank. Und als ich ihn dann 2 Jahre später sehen durfte, kam ich in dieses Krankenzimmer rein und er erkannte mich nicht wieder. Und das war ein Moment, wo in meinem Herzen etwas gebrochen ist. Ich habe nämlich erkannt, ich habe gar keinen Vater mehr. Ich bin vaterlos. Und wisst ihr, der Vater, der hat eine unheimlich wichtige Rolle, um Identität in das Leben eines Kindes zu sprechen, um gesunde Grenzen aufzuzeigen oder auch das Mädchen in der Identität zu bestätigen. Ich kann jetzt nur für Mädchen sprechen, aber ich glaube, für Männer und Jungs ist es genauso wichtig, einen Vater zu haben und auch eine Mutter zu haben. Und um euch ein Bild meiner Familie zu geben, ich bin 1 von 5 Kindern und meine Mama hat das Beste dafür getan, dass ich versorgt bin. Aber wenn man als so junges Kind mitbekommt, dass der Versorger, der ja oft für den Vater steht, wegbricht, da ist etwas in meinem Herzen gebrochen, was ich ausfüllen wollte. Und zwar kamen dann Lügen in mein Leben. Die eine war, ich bin nicht versorgt. Und die andere war, dass ich, ich bin nicht versorgt und ich muss dafür sorgen, dass ich versorgt bin. Also haben sich 2 Götzen in meinem Leben gebildet. Zum einen, ich muss tüchtig sein, ich muss viel arbeiten, um versorgt zu sein. Und auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der unheimlich gerne tanzt und Spaß hat. Und so hatte ich 2 Götzen in meinem Leben, die ich voll bedient habe, beziehungsweise Lügen. Also ich habe immer viel in der Schule getan, um gut in der einen guten Job zu bekommen, habe dann viel gearbeitet und hatte dann diese Lüge, naja, wer viel arbeitet, der kann auch viel feiern. Also hatte ich so diese 2 Lügen, work hard and party hard. Und die habe ich vollends bedient. Der Widersacher, also der Teufel, hat mich in vielerlei Bereichen angelogen, auch was das Thema Sexualität angeht. Ich bin mit Mitte 20 in einer Beziehung gewesen, die ziemlich weltlich ist, weil ich sehe hier ein paar junge Menschen. Die Welt sagt dir auf jeden Fall, du musst Dinge ausprobieren, weil sonst weißt du ja nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich sage dir, hör auf das, was der Gott der Beziehung zu dir sagt, denn sonst verpasst du das Beste. Und ich habe nicht darauf gehört, mir war das nicht bekannt, ich war mein eigener Gott und habe nach meinen eigenen Regeln gespielt. Und deswegen bin ich in eine Beziehung gegangen, die nicht das Fundament Jesus Christus hatte und auch nach 6,5 Jahren in die Brüche gegangen ist. Und es gab 2 gebrochene Herzen. Deswegen möchte ich dich echt ermutigen, darauf zu hören, was Gott über Beziehungen sagt, denn er ist der Schöpfer von guten Beziehungen. Also, das ist so ein kleiner Gemisch von dem, wo ich mich befunden habe. Viel gearbeitet, viel Party gemacht, irgendwann bin ich an Drogen gekommen. Und die Drogen lassen dich im ersten Moment auch gut fühlen, aber es ist eine Lüge. Es beginnt immer ganz klein, es ist ja nur eine Zigarette und dann irgendwann, es ist ja nur ein Joint. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass die Sucht ja immer dir sagt, dass du frei bist. Du kannst ja immer aufhören, aber das ist eine Lüge. Und dieser Lüge habe ich geglaubt. Ich war dann irgendwann in so einer Phase, dass jeden Abend der Joint mein Freund war. Ich hatte kein Problem, auch auf elektronischen Partys chemische Drogen zu mir zu nehmen, um länger tanzen zu können, um einfach Spaß zu haben, um das Gefühl zu haben, angenommen zu sein. Dieses Gefühl von Annahme, das habe ich auch woanders gesucht, weil mir das einfach auch gefehlt hat. Ne? Also meine Mama hat versucht, uns 5 Mädchen alles zu geben, aber mir fehlte das auch von einer Vaterseite. Und deswegen habe ich das durch andere Dinge erfüllt. Ich habe immer Erfüllung in anderen Dingen gesucht und irgendwann erkannt, dass nichts von all dem mich wirklich erfüllt hat. Es hat dafür gesorgt, dass ich ein gebrochenes Herz hatte, dass ich eine Identität hatte, die nicht geprägt war, sondern ich war identitätslos. Ich habe Annahme und Bestätigung in anderen Dingen gesucht. Ich habe mein Herz anderen Menschen hingegeben, die dann schlecht damit umgegangen sind. Mein Herz war zerrissen und ich hatte eine absolute verdrehte Vorstellung von Sexualität. Und all das hat sich verändert, als Jesus in mein Leben gekommen ist. All das wurde erfüllt und wieder gerade gerückt und wieder gereinigt, als Jesus in mein Leben gekommen ist. Und ich möchte dir das wirklich sagen, wenn du immer mit Jesus unterwegs warst, wenn du in einem Umfeld groß geworden bist, in dem Jesus das Zentrum ist, du hast rein gar nichts in der Welt verpasst, außer Annahme, die du nicht finden wirst, außer Erfüllung im Herzen, die du nicht finden wirst, außer auch die Nullen auf deinem Konto werden dein Herz nicht füllen. Glaub mir bitte, ich habe in allen Bereichen gesucht und nichts davon habe ich gefunden, aber in Jesus wurde alles gestillt. Und deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, strebe nicht nach dem, was in der Welt ist, sondern strebe nach dem, was Gott für dich hat. Und er wird ja jeden Mangel in deinem Herzen ausfüllen und alles in deinen Gedanken korrigieren, wenn du ihm wirklich die Möglichkeit gibst, König in deinem Leben zu sein. Und wie das geht, das findest du im Wort Gottes, das findest du in der Gemeinschaft mit Geschwistern und du findest es in der Intimität mit dem Herrn.
Super, herzlichen Dank, Elli. Ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, wir müssen nicht jeden Mist ausprobieren, um zu wissen, dass es Mist ist. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube oft, eben Jesus muss es uns zeigen, weil sonst manchmal glauben wir es nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass du es auch erlebst, wenn ich es immer wieder erleben darf, dass Jesus mich zieht in seine Gegenwart, dass ich Zeit habe, eine bestimmte Zeit, wo ich irgendwas machen kann und ich merke, hey, das Liebste, was ich jetzt machen möchte, ist einfach Zeit mit Jesus zu verbringen, in seinem Wort zu lesen oder eben ihn anzubeten oder einfach mit ihm austauschen, mit ihm auszutauschen, was mich gerade beschäftigt, was mich belastet und ich merke, das verändert mein Leben. Das ist das, was dann der Höhepunkt von meinem Tag ist. Nicht irgendwie eben die Sportschau oder was auch immer, sondern wirklich die Zeit mit Jesus, wo er mich zieht. Und das wünsche ich mir so sehr für dich, für uns als Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde nicht so sind, dass wir sagen, okay, wie weit kann ich so in die Welt gehen und noch Dinge mitmachen, um dann nicht verloren zu sein oder Jesus nicht mehr zu erleben, sondern ich wünsche mir, dass wir versuchen, so nah wie möglich am Herzen von Jesus zu sein. Dass wir wirklich sagen, hey, ich glaube, da gibt es mehr und ich will, so wie es am Anfang war, ich will, dass Jesus genug ist für mich. Weil Jesus allein ist der, der wirklich unsere Herzen erfüllen kann. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir das. Aber oft ist es so ein bisschen der hohe Maßstab, den wir haben, wo wir denken, den erreichen wir nie. Und vielleicht erreichen wir es auch nie in der Perfektion. Aber ich bin überzeugt, Jesus möchte alles, was wir tun, durchdringen. Und dann ist auch okay, wenn du mit ihm Motorradfahren fährst oder Fußball schaust oder was macht ihr noch gerne? Oder Spiele spielt, gute Spiele, tanzen, genau, oder Urlaub fahren. Das ist völlig okay, wenn Jesus mittendrin ist. Ich glaube, er möchte unser Ein und Alles sein und nicht, dass wir sagen, okay, Jesus, ich lese zwar in der Bibel, aber oh, ich bin dankbar, jetzt habe ich meine 2 Kapitel geschafft, jetzt kann ich endlich wieder was Gescheites machen. Nein, Jesus möchte unsere Freude sein, unsere Begeisterung. Werbung Ende. Nein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Dinge immer wieder festmachen und ernst machen. Und darum wünsche ich mir, dass wir jetzt zum Schluss vom Gottesdienst gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich mag es auch, genau, wenn man das lesen kann. Ein bisschen groß, aber es geht. Das ist wie ein Übergabegebet, aber ich glaube, wir dürfen unser Leben immer wieder neu auch bewusst Jesus geben und sagen, Jesus, ja, ich will, dass du Herr bist. Ich will, dass du regierst in meinem Leben. Und darum ermutige ich dich, ob du jetzt schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs warst oder ob du vielleicht wirklich sagst, was hier oben erzählt wurde die ganze Zeit, was im Lobpreis gesungen wurde, ist für mich neu, aber das ist das, was ich mir in meinem Herzen wünsche. Dann ermutige ich dich, egal ob du schon eben das zum 20. Mal sagst oder zum ersten Mal, lass uns auch, wenn du das auf dem Herzen hast, gemeinsam dieses Gebet sprechen. Einfach, genau, Zeile oder Abschnitt für Abschnitt. Okay, Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und von Herzen liebst. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Bisher habe ich mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben, Körper, Seele, Geist, meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Danke, dass du genug bist für mich. Ich will dir gehören. Komm du in mein Leben und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin und mein Herr und mein Gott. Amen. Und danke, Jesus, dass du dieses Gebet gehört hast, dass du es ernst nimmst. Und danke, dass du in jedem einzelnen Herzen einfach wirken wirst. Und ich bete von Herzen, zieh du uns in den nächsten Tagen in deine Gegenwart. Schenk du uns mehr Freude an dir, an der Beziehung mit dir, als wir haben an weltlichen Dingen. Und da, wo du uns Freude schenkst an Dingen in der Welt, an Hobbys, Herr, dann hilf uns, dass wir dich mit einbeziehen und mit dir unser Leben genießen, was du uns schenkst. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen. Amen.